Minus 7 Grad zeigt das Thermometer. Draußen ist alles frostig weiß. Zeit für eine heiße Tasse Tee und dazu vielleicht einen Podcast. Ich habe da mal was vorbereitet. Episode 4 von Engagement on Air, ein Podcast über Flucht, Migration und Mitmenschlichkeit. Mein Name ist Dennis Pechosi und ja, den Tee müsst ihr halt selber kochen. 2004, vor mehr als 16 Jahren, hatte ich meine letzte Klassenfahrt. Das ging erst nach Brüssel, dann ging es nach Bonn und an beiden Orten waren wir in Jugendherbergen untergebracht. Mindestens zu viert in einem Zimmer, gemeinsames Bad, sehr minimalistisch eingerichtet. Ich persönlich war nach einer Woche richtig froh, dass ich diese Wohnform hinter mir lassen konnte, auch wenn die Fahrt an sich richtig gut war. Hier bei uns im Landkreis Oberhavel leben viele Geflüchtete, meist noch im Asylverfahren, in ähnlicher Weise in sogenannten Sammel- oder Gemeinschaftsunterkünften. Die Zimmer sind in der Regel mehrfach belegt. Küchen, Bäder, Toiletten werden von einer größeren Zahl von Menschen geteilt. In einer Wohnform, die eigentlich nur für die ganz kurze Frist gedacht ist, leben viele Betroffene bereits über Jahre. Mit stark eingeschränkter Privatsphäre und oft einer bescheidenen Perspektive, dort herauszukommen. Mit der Corona-Pandemie kam eine weitere Herausforderung hinzu. Wo viele Menschen auf engem Raum zusammenleben, ist das Infektionsrisiko nachweislich höher. Besucherregelungen sind dementsprechend stark eingeschränkt, die dort lebenden Geflüchteten sind also mitunter sehr isoliert vom Rest der Gesellschaft, was Integration entsprechend erschwert. Um in dieses Thema noch tiefer einzutauchen, habe ich mich mit Simone Tetzler verabredet. Sie ist Flüchtlingsberaterin in Henningsdorf, einer Stadt ganz in der Nähe von Berlin, und hat sich trotz einer ganzen Menge Arbeit Zeit für ein Gespräch genommen. So. Simone, jetzt sind wir online. Online, ja. On Air sind wir jetzt. Online sind wir sowieso, weil wir uns ja per Zoom treffen und du bist die erste hauptamtliche Person, die wir hier im Podcast haben. Wir hatten ja bisher viele Gespräche oder ich hatte viele Gespräche mit Ehrenamtlern und du hast die große Ehre, heute als Hauptamtliche hier an Ort und Stelle zu sein. Ja, also herzlich willkommen. Simone Tetzlaff. Und ich mache immer am Anfang eines jeden Podcasts, stelle ich die Person immer vor, mit der ich spreche. Nur ist mir aufgefallen beim Recherchieren, eigentlich weiß ich gar nicht so viel über dich. Ich weiß, dass du Simone Tetzlaff heißt. Ich weiß, dass du in Henningsdorf sitzt, in der Fabrikstraße. Ja. Und dass du bei der, das muss ich jetzt ablesen, weil das ist immer so ein langer Name, den ich mir nicht merken kann, Evangelischer Kirchenkreis Oberes Havelland. Und da bist du in der Flüchtlingsberatung.
Genau.
Ja.
Das ist schon mal gut getroffen. Zu Ehrenamt wollte ich nur sagen, den größten Teil meiner Arbeit mache ich hauptamtlich, aber einen Teil natürlich auch nicht, weil ich ja auch noch in der Härtefallkommission bin für den Flüchtlingsrat Brandenburg und da fallen schon so ein paar andere Arbeiten ab, die sich durch die hauptamtliche Arbeit nicht decken. Hauptamtlich ist vor allen Dingen eben diese Beratungstätigkeit.
Ja.
Ne? Und Kirchenkreis Oberes Havelland hat ja seinen Sitz in Gransee. Und wie soll ich das sagen? Das fing eigentlich nicht an mit dem Kirchenkreis Oberes Havelland, sondern mit dem Kirchenkreis Oranienburg, der sich dann aber ausgeweitet hat. Und so Mitte der 90er Jahre, ich würde mal sagen, Mitte der 90er Jahre, das ist jetzt vielleicht für dich Geschichte, aber hat es ja so eine Zeit gegeben, wo es gerade im ländlichen Raum auch rassistische Überfälle auf Flüchtlingsheime gab. Und
da gab es dieses Anfang der 90er auch in Rostock, ne? Dieses schlimme Vorkommnis
genau,
da, ja,
aber das gab es eben auch in Oberhavel abgeschwächter Form. Und da haben sich eben Menschen zusammengeschlossen, aus dem damaligen Kirchenkreis Oranienburg, aber auch aus einigen Parteien, eigentlich wie heute Willkommensinitiative. Ne? Nur da hieß es noch nicht Willkommensinitiative, da hieß es Initiativkreis Asylbewerberheim Stolpe Süd, Henningsdorf.
Ja.
Und über diese Initiative habe ich eben die Menschen auch im Kirchenkreis Oranienburg kennengelernt und die sich da schon auch besonders engagiert haben und sich auch immer so verstanden haben als Menschen, die sich an die Seite der Flüchtlinge stellen wollen und ihnen auch Schutz garantieren wollen. Und im Laufe der Zeit gab es dann diese Stelle, die war vakant, die gab es schon vor mir. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich Interesse hätte, auf diese Stelle zu gehen. Und ich war erst ein bisschen skeptisch und mir war es eigentlich nicht so klar. Aber ich habe dann gesagt, okay, ich probiere es. Ja, und das sind jetzt mittlerweile, ich würde sagen, 25 Jahre geworden. Weil es mir eben auch Spaß gemacht hat, weil es sich immer wieder verändert hat, immer wieder die Zusammenarbeit mit anderen Menschen. Ja, das hat sich dann eigentlich so herausgestellt, dass das für mich der optimale Job ist.
Das heißt, du hast dein Ehrenamt dann zum Beruf gemacht. Also vorher hast du das ehrenamtlich gemacht und dann
Genau,
kam der eine
genau.
glückliche Umstand zum nächsten.
Genau, und ich habe eben auch Jura studiert und ich bin aber auch Sozialarbeiterin und das war dann so die Mischung. Ja, das habe ich eigentlich erst dann in den Jahren so erkannt und ja, die Motivation, so mich eben auch hier zu engagieren, war, dass ich irgendwann, das ist mir heute nochmal eingefallen, da habe ich einen Besuch gemacht, wollte ich einen Besuch machen im Flüchtlingsheim. Und wir waren zu mehreren und wollten mit den Kindern einen Ausflug machen und wir sind gar nicht reingekommen. Und da habe ich schon gedacht, huch, was ist das denn hier? Und es waren Zäune, es liefen Hunde, Wachschutz rum und ich habe gedacht, boah, was ist das für eine Unterbringung? Das war sicherlich auch zum Teil wegen dieser rassistischen Überfälle, aber es war auch ja, so eine Absonderung. Und mir hat das immer besonders wehgetan, wegen der Kinder auch, ne, die ja zum Teil dann auch in die Kitas gingen, wo ich dachte, meine Güte, hier kann man ja nie mal einen Kindergeburtstag feiern aufgrund der Bedingungen. Und so bleibt das ja, wird es ja nie so eine gleichwertige Beziehung von Kind zu Kind, ne, sowieso zugereist, aber auch unter solchen besonderen Bedingungen leben. Ja, und das war dann noch so ein Motiv, warum ich da eigentlich tiefer eingestiegen bin, so kann man es eigentlich sagen. Genau, eigentlich die Betroffenheit über diese Art der Unterbringung. Genau, und eigentlich ist es bis heute geblieben. Oh ja.
Ja, also spannend. Hätte ich gar nicht gedacht, dass du da schon so lange dabei bist. Würdest du sagen, ist es schwerer geworden zu helfen? Also das Asylrecht hat sich ja auch gerade nach 2015, als ja sehr viele Menschen nach Deutschland gekommen sind, teilweise ja Tausende pro Tag, da wurde natürlich auf europäischer Ebene und sicherlich auch hier auf bundesdeutscher Ebene und auf Landesebene, das ist ja alles irgendwie miteinander verstrickt,
Ja.
eine ganze Menge geändert. Hast du das Gefühl, ist es schwerer geworden, den Menschen zu helfen?
Also ich glaube, die direkte Hilfe ist nicht schwerer geworden, aber diese juristischen Regelwerke, die ständigen Gesetzesveränderungen, ne, ich glaube, es hat 10 Gesetzesveränderungen gegeben in einem Zeitraum von 16 Monaten, dass da noch nachzukommen und überhaupt, also für die Betroffenen, für diejenigen, die, für die das Regelwerk geschaffen wird, die durchschauen es ohnehin überhaupt nicht. Und diejenigen, die sie unterstützen wollen, müssen schon sehr spezialisiert sein, um das noch nachvollziehen zu können. Aber die direkte Hilfe, denke ich, ja, die bleibt natürlich schwierig, weil eben doch so viele in diesen Extra-Unterkünften untergebracht sind. Aber da, wo dann einige doch mal in Wohnungen sind, höre ich oft, dass sich Nachbarschaften entwickeln und ein gegenseitiges Hilfesystem auch aufbaut. Also insofern, das bleibt, glaube ich, nach wie vor möglich.
Wenn du jetzt in den letzten 25 Jahren, da hast du ja viele Menschen getroffen und sicherlich auch ganz unterschiedliche Schicksale und Schicksalsschläge, die da eben, ja, die dir da über den Weg gelaufen sind. Wie ist denn das? Kannst du da Feierabend machen, dann gehst du nach Hause und dann kannst du da irgendwie abschalten? Ich stelle mir das schwierig vor, ja, wenn das auch Tag für Tag immer wieder auf einem einprasselt, und wir im Ehrenamt, wir haben ja immer so hier mal in Kontakt und da mal in Kontakt. Und auch das ist ja bisweilen belastend, weil man so zu Hause sitzt und denkt, ja, ich würde so gerne helfen, aber ich weiß gar nicht wie. Und wenn man das hauptamtlich macht, dann ist ja die Schlagzahl doch sehr, sehr viel höher. Wie gehst du damit um?
Das stimmt. Also, um mal gleich zur Pandemiezeit zu kommen. Also, ich habe natürlich auch Ausgleiche, die ich mir geschaffen habe. Zum Beispiel war für mich sehr wichtig, einmal in der Woche tanzen zu gehen. Das fällt jetzt seit einem Jahr flach. Und das merke ich schon auch, das fehlt mir. Das begrenzt ja dann auch so einen etwas schweren Alltag, weil dann klar ist, so, jetzt musst du los, du bist verabredet und du
Ja,
musst dahin.
ja.
Und das so für sich selber zu begrenzen, gelingt mir mal besser und mal schlechter. Ich bin jetzt auch nicht so die Weltmeisterin der Abgrenzung. Das liegt nicht so ganz in meinem Typ. Da habe ich immer noch sehr viel Lernbedarf. Aber gut, ich gehe dann sicher emotional auch manchmal sehr mit, aber eben auch sehr mit, wenn was gut läuft. Manchmal schaffen wir einen Aufenthalt oder es gelingt, dass jemand einen Ausbildungsplatz bekommt, den der oder sie sich auch wirklich sehr gewünscht haben. Oder ja, es entwickeln sich dann auch manchmal Freundschaften. Also viele, viele sind jetzt, die, weiß ich nicht, 1998 gekommen sind mittlerweile deutsche Staatsbürgerinnen. Das heißt also, aber sie kommen trotzdem manchmal noch, wenn es um irgendwelche komplizierten Antragsformulare geht, ne, weil das ja auch für ja schon lang hier Lebende manchmal schwer durchschaubar ist, so, ne? Also insofern ist es auch einfach ein schöner Beruf, vor allen Dingen, weil ich so viele so eine Ahnung bekomme von der Vielfalt der Welt. Das gefällt mir auch so. Weißt du, manchmal höre ich Abschnitte in der heutigen, wie sagt man, Russischen Föderation, genau von einzelnen kleinen Teilrepubliken. Da weiß ich gar nicht, wo das ist. Und da macht es dann natürlich auch irgendwie, da habe ich dann einen anderen Bezug zu, wenn ich mal einen Menschen aus diesen Abschnitten gesehen habe. So, ne?
Hast du da einen Globus im Büro, dass du dann auch mal
Ja,
gucken kannst, wo,
zumindest eine Weltkarte, aber die ist auch nicht mehr so ganz aktuell. Aber das habe ich auf jeden Fall. Und ja, und das finde ich dann einfach auch für mich einfach eine interessante Arbeit, die mich auch immer wieder neu fordert. Ja, genau.
Hast du denn, das kommt mir gerade so in den Sinn, ich hatte vor Jahren mal von Eurostat, also dem Europäischen Statistikamt, mir Zahlen angeguckt, woher kommen eigentlich die Menschen, die Asyl beantragen in Europa? Und wenn wir uns so Statistiken von heute angucken, dann, klar, dann kommt da Syrien vor, dann kommt Iran vor, da kommt Afghanistan vor. Also das sind, sage ich mal, so die leider üblichen Verdächtigen.
Ja.
Und wenn man sich aber solche Statistiken anguckt, dann stellt man fest, da gibt es auch in sehr kleinen Zahlen auch ja, Menschen, die Asyl beantragen aus Ländern, wo wir das gar nicht so vermuten würden. Australien zum Beispiel habe ich gesehen oder USA. Hast du da auch Fälle gehabt in den letzten Jahren, wo du dir gesagt hast, wie kann denn das sein? Das ist ja völlig kurios, dass jemand aus so einem Land, wo wir eigentlich denken, da fahren wir in Urlaub hin, dass da jemand Asyl beantragt oder irgendwie aus politischen Gründen einfach weg muss.
Ja, nee, also so aus USA weiß ich auch nur aus der Presse, jemand, der desertiert war, ne? Also der Wehrdienst verweigert hatte, die habe ich so nicht kennengelernt. Aber ich lerne natürlich Menschen kennen, die zum Beispiel auf ihrem Fluchtweg in Italien angekommen sind und dann von Italien weiter wandern, ne? Und insofern dann hier Asyl beantragen. Und wo du ja genau diesen Themenkomplex hast, den du gerade angesprochen hast, wo dann auch die Gerichte sagen, ja, wieso, ich gehe auch in Italien in den Alpen wandern, sagt der Richter, wieso können Sie nicht in Italien da sich ein Leben aufbauen? Und das ist manchmal schwierig, hier so weiter zu vermitteln, dass das Leben als Flüchtling in Ländern wie Italien, Bulgarien, Rumänien oder auch Spanien
Also die
ein anderes
Außengrenzen der
ist.
Europäischen Union.
Genau, ein anderes ist als das, was wir kennenlernen, wenn wir an der Costa Brava in der Sonne liegen. So, ne? Und damit habe ich schon viel zu tun, weil eben diese sogenannte Weiterwanderung oder Sekundärmigration in der EU. Die Menschen kommen ja hier auch in Oberhavel an und Ja, und sind eben eigentlich dann nicht bedroht davon, wieder in den Iran zurückgeschoben zu werden, zum Beispiel, sondern eher nach Italien, Ungarn oder so. Und dann haben wir es eigentlich mit der EU zu tun und den verschiedenen Aufnahmebedingungen und der Tatsache, dass ein gemeinsames Asylrecht einfach überhaupt nicht existiert, auch wenn es auf dem Papier steht, sozusagen, ne?
Ich habe letztens in einem Podcast des Deutschlandfunk den Begriff Unterbietungswettbewerb gehört. Also, dass sich die
Ja.
europäischen Staaten, was die ja, Aufnahmebedingungen angeht, und da gibt es ja eine Aufnahmerichtlinie, das heißt, jeder Staat kann das dann im Rahmen dessen, was die Richtlinie da an Möglichkeiten gibt, umsetzen.
Ja.
Und dass es dann durchaus ja eben auch, tja, leider der Versuch unternommen wird, die Bedingungen möglichst so abschreckend zu gestalten, dass keiner mehr wirklich bleiben möchte. Aber ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Auch die sogenannte Dublin-Verordnung, die ja
Ja.
letztlich besagt, okay, ich muss da Asyl beantragen, wo ich die Europäische Union betrete, was ja dann auch eine massive Benachteiligung für solche Länder wie Italien und Spanien ist.
Absolut. Und auch
Ja,
eine Überforderung,
ja,
ne?
ja.
Ja.
Aber da, genau, da können wir gerne nochmal eine andere Episode für planen, weil ich glaube, das ist tatsächlich auch ein sehr spannendes Thema. Du hast
Genau.
vorhin das Stichwort Pandemie gesagt und das ist ja
Ja.
auch letztlich das Thema, worüber wir uns heute auch mal austauschen wollen,
Ja.
zusammen mit dem Stichwort Wohnen. Und nicht wohnen irgendwo, sondern Geflüchtete wohnen ja oft in sogenannten Sammelunterkünften oder Gemeinschaftsunterkünfte. Ich weiß gar nicht, was der richtige Begriff ist. Wir sprechen jetzt mal von Sammelunterkünften. Und ich habe mir mal angeguckt, da gibt es ja aktuelle Zahlen hier vom Landkreis Oberhavel. Und da steht, dass mit Stichtag 31. Dezember 2020 waren 1089 leistungsberechtigte Personen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im Landkreis Oberhavel registriert. Das sind also die Leute, die im Asylverfahren sind.
Ja, nicht nur,
Nicht nur?
also nee, leider nicht. Ja, so ist es. Also das ist eben eine besondere Seite im Landkreis Oberhavel, dass der Landkreis Oberhavel überwiegend auf diese Gemeinschaftsunterkünfte setzt, ne? Also wir haben ehemalige Kasernen, die sind umgebaut und die sind seit 3 Jahrzehnten sozusagen diese sogenannten Sammelunterkünfte. Und das ist übrigens meiner Ansicht nach auch so eine Art von Aufnahmebedingung, die abschrecken soll, weil so lange über Jahre hinweg in diesen Unterkünften zu sein, hat einfach auch eine abschreckende Wirkung. Und ja, das ist so, dass diese Gemeinschaftsunterkünfte einfach die Regelunterbringung sind in Oberhavel. Also ich glaube, es gibt, haben wir ja neulich noch mal gehört, 15 sogenannte Übergangswohnungen.
Ja,
Und
im gesamten Landkreis.
im gesamten Landkreis, alle anderen werden untergebracht in diesen Sammelunterkünften. Und warum ich eben gesagt habe, es sind leider nicht nur Menschen, die im Asylverfahren sind, sondern es sind zunehmend auch Menschen, die dort bleiben nach erfolgreich abgeschlossenem
Asylverfahren.
Asylverfahren. Weißt du, die sollten da eigentlich gar nicht mehr sein. Die dürften da eigentlich gar nicht mehr sein. Aber weil es keinen Wohnraum gibt und meiner Ansicht nach auch, weil so spät anfängt, es so spät anfängt, die Menschen sozusagen aus den Unterkünften zu bringen, ne, in die Gesellschaft rein, klappt das dann natürlich nicht. Weißt du, dann kriegst du an einem Tag auf einmal positiven Bescheid, okay, Asyl anerkannt, dann findest du ja nicht so ohne weiteres eine Wohnung. Wäre das aber kontinuierlich aufgebaut worden nach Ankunft, ne, Unterbringung in Wohnungen, dann würde die Situation schon ganz anders aussehen. Aber ich glaube, es gibt im Landkreis Oberhavel an die 300 Leute, die da gar nicht sein dürften und die der Landkreis jetzt sozusagen noch unterbringt, obwohl er dazu nicht verpflichtet ist.
Das heißt, es
Aber
sind, um nochmal die Zahlen zu haben, also aus dem Bericht geht hervor, dass 750 Menschen, die noch im Asylverfahren stecken, dort leben. Und
ja.
wenn wir die Zahl, ich habe jetzt noch die 220 im Ohr, die wir auch mal bei einem Gespräch mit dem Landkreis uns genannt wurde, oder
Ja.
aber sagen wir mal rund 300, das heißt, wir haben knapp etwas über 1000 Personen, die in Gemeinschaftsunterkünften leben. So, jetzt waren ja vielleicht viele von uns noch nicht in Gemeinschaftsunterkünften. Vielleicht kannst du das mal beschreiben. Wie muss man sich sowas vorstellen? Oder da wird es sicherlich auch Unterschiede geben, aber die du so kennst.
Ja, also Ich finde, das gemeinschaftliche Wohnen ist eine schöne Sache, also mit Leuten zusammenzuwohnen. Das Problem sind die Bedingungen und das sind diese Mehrbettzimmer. Das ist das größte Problem, dass, finde ich, eben über die vielen Jahre keine Privatsphäre möglich ist. Also ich kenne einige, die sind in der Ausbildung, die wollen lernen. Aber die drei Zimmerkollegen, sag ich mal so, wollen vielleicht Musik hören oder Fernseh gucken oder so. Das ist einfach eine Situation, die du auf Dauer gar nicht aushalten kannst. Also ich frage mich auch immer, wie halten die Menschen das da aus? Ich würde das nervlich einfach nicht durchhalten, wenn ich nicht ab und zu mal meine Ruhe haben könnte. Also du willst ja auch mal lesen oder.
Ja.
Ja, und das ist die große Problematik, diese Mehrfachbelegung der Zimmer.
Und es gibt auch keine Räumlichkeiten, in die man sich mal zurückziehen kann, so eine Art
Nein.
Büro oder ich weiß es nicht.
Nee, nein, das gab es zwischenzeitlich, gab es mal so eine Art, also in Hennigsdorf so eine Art Treffpunktraum, ne? Aber das war dann eher also da sind wir dann zum Beispiel als Initiative reingegangen und haben uns mit interessierten Bewohnerinnen zusammengesetzt. Aber so gesehen gibt es das nicht. Also viele, weiß ich, gehen dann irgendwo hin und mieten sich da ein bisschen ein, aber das müssen sie auch bezahlen, und weil sie offiziell aus dieser Unterkunft nicht rauskommen. Das finde ich sehr problematisch und natürlich jetzt angesichts der Pandemie, ne, Coronavirus, ja, wird das einfach auch gesundheitsschädigend und auch gefährlich, ne, weil du eben, du kannst den Abstand nicht wahren, du hast gemeinsame Duschen. Das ist so, du hast gemeinsame Sanitärräume, du hast eine gemeinsame Küche. Natürlich kann man sagen, jetzt kocht erstmal der eine und dann der andere und man kann alles desinfizieren und so weiter. Aber letztlich ganz sicher ist dieser Infektionsschutz bei aller Vorsicht in diesen Unterkünften nicht zu
Und da
gewährleisten.
gibt es ja durchaus auch sehr beeindruckende Zahlen hier zum Beispiel vom Landesgesundheitsministerium. Die haben hier geschrieben, aus dem letzten Juli war das, damit betrug die statistische Wahrscheinlichkeit einer Infektion in der Gemeinschaftsunterkunft 16,46%, während sie im Landkreis Oberhavel zum Stichtag 2. Juli, also bei zeitlich fortgeschrittenem Infektionsgeschehen, bei 1,54% lag. Das heißt, das Risiko an Covid-19 zu erkranken ist in einer Gemeinschaftsunterkunft mehr als 10-mal höher als in Anführungsstrichen jetzt gesagt im normalen Leben. Und ich habe mir heute nochmal, das ist mir hier so entgegengefallen aus dem Bücherregal, das Grundgesetz, da steht ja in Artikel 2 Absatz 2 drin, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Das heißt für uns beide, wir gehen halt dann nach Hause, wir gehen den
Genau.
Menschen aus dem Weg,
Ja.
dann können wir, sage ich mal, das Risiko minimieren, das Virus zu bekommen. Aber wenn ich dich jetzt so richtig verstehe, kann ich eigentlich in so einer Gemeinschaftsunterkunft, kann ich das Recht auf körperliche Unversehrtheit gar nicht ausleben.
Nee, kannst du nicht. Also im Grunde genommen müsste man, ja, es ist eigentlich deutlich. Also ich meine, sagen ja auch Robert-Koch-Institut, alle sagen, dass zum Beispiel Menschen, bei denen die Gefahr besteht, dass sie einen schweren Verlauf bekommen bei dieser Corona-Erkrankung, sollen unbedingt aus diesen Unterkünften herausgebracht werden, weil sie eben einfach sich da nicht schützen können. Und gut, wir haben natürlich auch sehr viele sogenannte asymptomatische Verläufe. Also es sind viele erkranken auch an Corona. Das war in Hennigsdorf auch so. Da war ein ganzes Haus fast infiziert, alles relativ junge Männer, allein lebende Männer. Und die meisten hatten überhaupt keine Symptome. Gut, da kann man erst mal sagen, ja, das ist ja ganz gut gelaufen, also ist ja noch gerade gut gelaufen. Trotzdem, viele Berichte sagen uns, dass es Long-Covid gibt. Das ist ja so eine Sache, wir werden ja alle so kleine Virologinnen oder Virologen, also ja, dass es
Ja,
eben auch
irgendwie.
spät, ja, dass es auch Spätfolgen gibt und nicht umsonst. Also mir persönlich geht es zum Beispiel so, wenn es geht, möchte ich jetzt nicht so gerne diesen Virus bekommen. Ne? Auch wenn ich vielleicht gar nichts davon merke, kann ja sein. Aber trotzdem hätte ich so ein bisschen Angst, dass es dann später irgendwelche Folgen hat. Es ist eben unerforscht, es ist unübersichtlich. Und da sind die Flüchtlinge natürlich ganz anderen Gefahren ausgesetzt gewesen. Und das ist auch so. Und nicht umsonst gehören sie jetzt zumindest zu der zweitwichtigsten Gruppe, die auch geimpft werden soll, aufgrund dieser Bedingungen, ne? Also wäre das alles Quatsch, was wir hier erzählen würden, wären sie sicherlich nicht in diese relativ hohe Impfkategorie gerutscht. Und ja, ich finde es fatal. Mir macht das auch wirklich Sorgen. Und es macht nicht nur mir, also es macht den Menschen selbst auch Sorgen,
Ja, man
dass
fühlt
sie.
sich wahrscheinlich auch so ein bisschen im Stich gelassen, ne? Also über das normale Maß hinaus vielleicht. Man ist ja doch in so Gemeinschaftsunterkünften. Sag mal hier Oranienburg mit Lehnitz, mit diesem Kasernengelände. Das ist mittlerweile ein bisschen belebter, weil eben da auch Wohnungen jetzt entstanden sind. Aber lange Zeit war es doch eben sehr weit abgelegen, so am Ortsrand. Und man vereinsamt vielleicht dann auch so ein Stück weit, ne? Das ist, glaube ich, jetzt noch viel schlimmer, zumal ja auch die Besucherregelungen so sind, dass ich glaube, auch niemand kommen darf, wenn das nicht eine gewisse Notwendigkeit gibt. Also wenn ich irgendwie Sozialarbeiter, Sozialarbeiterin bin oder ich weiß nicht, aber einen privaten Besuch, freundschaftlich, könnte ich da gar nicht machen im Moment.
Nein, könntest du im Moment nicht machen. Und du bist halt dann, also ich habe ja mit vielen, mir sind so einige Frauen aus Afghanistan und auch aus dem Iran so vor Augen, die jetzt in der Unterkunft da sind. Ja, die kommen dann einfach auch und sagen, wir haben einfach Angst. Wir haben Angst, dass wir uns anstecken. Und wir können uns ja gar nicht schützen. Natürlich versuchen sie es. Und einige bitten dann auch, soweit sie Verwandte ja haben, ob sie nicht zu denen ziehen können, damit sie da rauskommen. Ne? Nur dann finde ich, das ist dann eine Folgerisiko, wenn dann so eine Familie wieder auf 40 Quadratmeter zu sechst oder zu siebt lebt, einfach auf der Flucht vor der Gemeinschaftsunterkunft, ist das ja infektionsmäßig jetzt auch nicht gerade eine gute Lösung. Ne? Aber ich finde es trotzdem total verständlich, dass du dann dorthin gehst, weil du vielleicht weißt, die gehen alle sehr vorsichtig mit der Pandemie um und deswegen fühle ich mich da einfach besser aufgehoben. Das ist ja auch so, weißt du, in so einer Gemeinschaftsunterkunft nicht alleine, weil alle Flüchtlinge sind, gehen ja die Menschen auch dort sehr unterschiedlich damit um. Weißt du, da sind einige wie bei uns, die sehr, sehr ängstlich sind. Die können sich gar nicht schützen. Dann gibt es vielleicht andere, die sagen, naja,
Es wird
das
schon nicht so schlimm sein.
genau so wie in der S-Bahn ständig noch Leute ohne Maske siehst oder so. Und auch da bist du ja dann ständig mit konfrontiert. Während wir, wenn wir nach Hause gehen, haben wir zu Hause mit unseren Freunden oder Familie irgendwie einen Kodex, auf den sich alle verhalten oder einstellen können. Ne? Ja.
Aber das wäre auch jetzt meine Frage gewesen, ist dieser Umstand, dass das Infektionsrisiko in Gemeinschaftsunterkünften so viel höher ist, liegt das in Anführungsstrichen nur an den räumlichen Verhältnissen, also Gemeinschaftsküchen, Gemeinschaftsduschen, vielleicht enge Flure, dann bin ich zu viert auf einem Zimmer? Oder liegt es vielleicht auch daran, dass die Verhaltensweisen auch da nicht unbedingt ja, einem Infektionsschutz in die Karten spielen? Wie sind denn da so deine Erfahrungen? Also Maskenpflicht und so weiter, wie wird das so
Also
durchgehalten?
ich finde, dass das, also alle Leute, die zum Beispiel zu uns in die Beratung kommen, bis auf ganz wenige Ausnahmen, die die Maske vergessen haben oder so, kommen mit einer Maske. Und ich habe also niemanden bisher gesehen, solche Spinner, die sagen, das gibt es gar nicht oder so. Das ist nicht so. Ich glaube, die Ängstlichkeit ist unterschiedlich. Einige haben mehr Angst, also gerade diejenigen, die vorbelastet sind. Aber das finde ich, klappt schon ganz gut. Also, was natürlich ein Problem ist, ist, du hast dich ja nicht, die Leute haben sich ja nicht freiwillig entschieden und haben gesagt, wir wollen jetzt da zusammenleben, sondern sie wurden zugeteilt, sie wurden untergebracht. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass die Menschen haben ganz unterschiedliche Hintergründe, ganz unterschiedliche Erfahrung, unterschiedliches Alter und was weiß ich alles, unterschiedliche Interessen, das ist natürlich auch nicht konfliktlos. Und damit musst du dich dann halt auch noch dauernd auseinandersetzen. Wir müssen das vielleicht nur in der S-Bahn, wenn da irgendjemand reinkommt, der uns zu nahe tritt und uns sagt, nee, bitte jetzt hier Abstand halten. Aber da musst du halt ständig sagen, bitte Abstand halten oder weiß ich, selbst wenn du auf die Toilette gehst nachts, musst du gucken, dass nicht noch jemand gerade da in dem engen Gang unterwegs bist. Ja, und so. Das ist, also unter Pandemiebedingungen, finde ich, ist so richtig klar geworden, es ist keine Unterbringungsform auf Dauer. Es kann sein, wenn starke Fluchtbewegungen kommen, ein Krieg bricht aus. Das ist erstmal so als Aufnahmeeinrichtung genutzt werden kann, um überhaupt den Leuten ein Dach über dem Kopf zu geben oder so. Aber bei uns, weißt du, Dennis, bei uns werden die Kinder geboren in der Gemeinschaftsunterkunft und eingeschult. Und das ist für mich immer so das Allerschlimmste, dass ich denke, nein, das kann eigentlich, das darf nicht sein. Und ich hoffe, oder wir hören ja nicht auf, dafür zu arbeiten, dass es da ein Umdenken gibt. Und ich weiß nicht, ob du es gehört hast, also die Stadt Potsdam hat ja, das fand ich schon beachtlich, einen Beschluss gefasst, im Juni, glaube ich, diesen Jahres, also nach der ersten Pandemiewelle, und hat, wie heißt es, warte mal, ich muss mal ganz kurz vorlesen, der Oberbürgermeister der Stadt Potsdam wird beauftragt, einen Maßnahme- und Zeitplan zu erarbeiten, um alle Flüchtlinge in eigenen Wohnungen unterzubringen. Das muss man sich mal vorstellen, in der Stadt Potsdam, wo die Wohnungsknappheit ja bestimmt mindestens so groß ist wie im Landkreis Oberhavel, ich würde vermuten mal größer, ist das schon ein Beschluss, den finde ich bahnbrechend, weil sie einfach gesehen haben, in diesen GUs ist, ja, wie du sagst, wird eigentlich das Grundrecht der Menschen verletzt, also müssen wir es ändern.
Also das ist eine tolle politische Ansage, ne, sage ich mal erstmal. Ne?
Wie das gelingt, aber es ist erstmal eine Richtung. Und dann zu gucken, wie können wir das Stück für Stück umsetzen, dass das natürlich nicht von heute auf morgen geht, aber das ist halt auch so, da wird eben auch überlegt, da es nicht für alle Wohnungen geben wird, ob man nicht diese sogenannten Sammelunterkünfte umbauen kann, weißt du, in Wohneinheiten. Damit wäre ja auch schon viel gewonnen. Also dass die Menschen, Familien haben eine eigene Wohneinheit. Das ist dringend geboten und ist natürlich nicht nur Sache der einzelnen Landkreise, ist auch Sache des Landes, ob das Land da andere Vorgaben macht, damit man in diese Richtung deutlicher geht. Aber es muss passieren, weil ich glaube auch nicht, dass das die letzte Pandemie war. Und die Pandemie, sagen ja alle, ist ja nur ein Brennglas, ne, für soziale Umstände, die sowieso vorher schon schlecht waren.
Katalysator, genau.
Ja, genau.
Wie ist dein Eindruck hier von unserem Landkreis, also von der Kreisverwaltung in Oberhavel? Also wenn ich jetzt mir überlege, wie würde ich das machen aus Verwaltungssicht, dann würde ich mir natürlich erstmal die Menschen angucken, die ein sehr hohes Risiko haben, da auch einen ernsthaften Covid-Verlauf zu nehmen oder vielleicht auch daran zu versterben. Also das ist ja, wir haben jetzt gelernt, das ist nicht einfach nur eine Grippe, sondern das ist durchaus, kann sehr ernsthaft enden. Wie geht der Landkreis bei uns mit den Menschen um, die in so eine Risikokategorie eingeordnet sind? Und ich weiß zumindest, dass es da Listen gibt und die Menschen bekannt sind, wo das klar ist, dass sie, wenn sie an Covid erkranken, dass es durchaus ernster ausgehen kann als ja beim Durchschnitt der Bevölkerung. Wie geht der Landkreis damit um? Werden da Ideen oder gibt es da Ideen oder werden die Leute in Wohnungen vermittelt?
Ja, nein. Also es ist ja so, es ist schwer, eine Wohnung zu finden. Das räume ich auch ein. Aber dadurch, dass eben nie begonnen wurde, mehr Wohnraum, ne, also man kann ja auch als Landkreis daran mitwirken, dass Wohnungen geschaffen werden für Flüchtlinge. Ne? Also der Landkreis ist verpflichtet, die Geflüchteten unterzubringen, hat aber selber mehrere Heime und hat natürlich immer das Interesse, dass diese Heime belegt werden, auch aus ökonomischen Gesichtspunkten. Und insofern ist jahrelang die Entwicklung versäumt worden, sozusagen Wohnraum zu schaffen, Wohnraum anzumieten in Verhandlungen, weiß ich was, mit den Wohnungsbaugesellschaften oder sozusagen, wir mieten hier nochmal 30 Wohnungen an. Das wäre ja alles möglich. Und dass das jetzt nicht von heute auf morgen zu bewältigen ist, ist logisch.
Ja.
Das war schon immer so. Dann wird immer wieder gesagt, das können wir ja nicht von heute auf morgen machen. Und wenn es aber so weitergeht, wird der Landkreis noch in 10 Jahren sagen, ja, wir können das ja nicht von heute auf morgen machen. Und deswegen finde ich, es muss jetzt beginnen, spätestens, es ist eigentlich schon fast zu spät, zu sehen, wie ja, Wohnraum geschaffen wird. Ich weiß es auch nicht, aber ich meine, man kann ja auch mit den Bürgermeistern sprechen, die alle in den Aufsichtsräten dieser Wohnungsbaugesellschaften sitzen. Man kann vielleicht auch Flächen. Ich glaube, der Landkreis hat auch bestimmte Flächen. Da kann man sich auch überlegen, ob man da nicht irgendwas drauf aufbaut. Ich denke, man kann auch mit dem Land sprechen, dass das Land das vielleicht finanziert. Aber ich glaube, es muss erstmal die grundsätzliche Entscheidung fallen. Jawohl, wir verabschieden uns ganz grundsätzlich von dieser Art der Unterbringung, weil sie integrationsfeindlich ist. Das ist sie nämlich für kleine und große Menschen. Und wir verabschieden uns davon. Wir lösen es auf oder wir bauen es um oder wir stampfen es ein. Ich weiß das auch nicht. Ich bin da auch nicht die Spezialistin für, aber es gäbe so viele Spezialistinnen und Spezialisten in diesem Landkreis, die würden sich sofort an einen runden Tisch setzen und sagen, lass uns Konzepte machen.
Also es muss, aber erstmal muss da sein, dass sich die Menschen an den Tisch setzen und sagen, ja, wir wollen das, so wie in Potsdam beispielsweise.
Genau. Der politische Wille muss da
Muss.
sein, zu sagen, jawohl, wir haben
Ja.
erkannt. Ich meine, immerhin, man kann es schon mal sagen, der Landkreis hat ja zumindest beschlossen, er eröffnet keine neuen Sammelunterkünfte. Da gibt es jetzt einen Kreistagsbeschluss. Aber das hilft uns ja gar nicht weiter, weil so wie die Grenzen dicht sind, kommen zurzeit ganz wenige Flüchtlinge. Sie haben ja eher noch eine ganz gute Gemeinschaftsunterkunft in Kremmen, wo die Leute sich ganz wohl gefühlt haben, weil sie, glaube ich, relativ viel Privatsphäre hatten. Die haben sie geschlossen. Und jetzt sind wir wieder bei den großen Unterkünften, ne? Guck mal, Hennigsdorf hat 499 Plätze in 6 Häusern. Das ist einfach zu groß, zu groß. Und warum können wir Hennigsdorf nicht umbauen? Weiß ich nicht. Also gut, da kam dann gleich so eine Milliardensumme, das kann schon sein. Aber wenn die Stadt Potsdam sich überlegt, dass Unterkünfte umbauen zu können, vielleicht können wir davon lernen und sagen, ach ja, scheint ja doch irgendwie bewältigbar zu sein und ja, und eben auch mehr Wohnungen akquirieren. Also 15 Wohnungen ist einfach total wenig
Ja,
für über 1000 Flüchtlinge, ne?
auf jeden Fall.
Ja.
Bevor wir uns hier heute verabredet haben, hast du mir per E-Mail ein Urteil zugeschickt. Und zwar ein Urteil des Verwaltungsgerichtes Potsdam vom 3. Juli 2020 aus dem letzten Jahr. Da ging es um den Fall einer Person, die in diese Risikogruppe fällt. Also aufgrund einer oder verschiedener Vorerkrankungen eben das Risiko
Genau.
groß ist, dass bei einer Corona-Infektion der Verlauf entsprechend auch ernst ist. Ja, kannst du den Fall vielleicht mal grob umreißen und auch kurz sagen, was hat dann das Gericht dazu gesagt?
Ja, das ist eben auch eine Frau, die ist schon viele Jahre hier, ich glaube über 4 Jahre auf jeden Fall. Sie kommt aus Kamerun und gehört in den Kreis dieser Risikopersonen und sie selbst weiß das ja schon lange und sie hat eigentlich schon seit Jahren darum gebeten, auch ohne Pandemie, ob sie nicht in ein Einzelzimmer kann, weil sie eben auch besondere Hygienebedingungen braucht und besondere Desinfektionsmöglichkeiten und so weiter und so fort. Auch das ging gar nicht, wurde nicht bewilligt aus gesundheitlichen Gründen, was mir auch sehr unverständlich ist. Ja, weil da muss man schon auch sagen, je mehr Leute man in ein Zimmer packt, umso mehr Geld kriegt man auch vom Land an Geld. Ne? Das hat auch alles, was, glaube ich, mit Geld und Ökonomie zu tun. Weil warum gibt man nicht einem kranken Menschen einen Raum wenigstens alleine? Sie würde ja trotzdem noch die Küche und das alles mitbenutzen. Naja, lassen wir das. Und dann kam die Pandemie und sie, wie auch einige andere, waren in absoluter Sorge, wo kann ich jetzt hin? Und sie hat auch ganz früh diese FFP2-Masken getragen. Und ja, wir haben, glaube ich, auch einen Antrag geschrieben, weiß nicht den wievielten Antrag, aber mit Sicherheit einen Antrag auf Unterbringung außerhalb der Gemeinschaftsunterkunft. Ja, aber es passierte nichts. Es passierte nichts. Hennigsdorf war ja dann in Vollquarantäne und und die Menschen da drinnen, ne, das musst du dir auch mal vorstellen. Also ich meine, nicht infiziert, aber in dieser Quarantäne da, ne, dann wo dann ein Haus war, dann irgendwie in Quarantäne. Aber das ist eine sehr bedrohliche Situation. Und schließlich hat sie mit Hilfe einer Anwältin Klage eingereicht. Klage auf sofortige Unterbringung außerhalb der Gemeinschaftsunterkunft in einer eigenen Wohnung. Ja, und das Gericht hat also sehr viele Fragen gestellt, hat sich ein ziemlich genaues Bild gemacht über diese Gemeinschaftsunterkunft. Und der Landkreis hat dann zwischendurch immer angeboten, naja, sie könnte ja jetzt in ein Einzelzimmer und dann war sie auch schon in einem Einzelzimmer. Aber dann blieb ja nach wie vor diese gemeinschaftlichen Nutzungsflächen in Küche und Toiletten, Duschräumen. Ja, bis das Gericht dann, die Ärzte haben immer wieder Stellungnahmen dazu gegeben, die Papiere vom Robert-Koch-Institut sind studiert worden. Und dann kam es eben zu dieser Entscheidung, von der du sprichst, dass der Landkreis verpflichtet wurde, sie in einer Wohnung unterzubringen. Das ist, und wenn man da sich so mal so ein bisschen, ich würde dir gerne mal einfach zwei Stellen raus vorlesen, die nicht ganz so juristisch sind,
Ja.
dass man einfach, weil natürlich es stimmt, es ist eine Einzelentscheidung. Das sagt der Landkreis jetzt auch wieder. Es ist ein Einzelfall. Das stimmt. Aber in dieser Entscheidung wird ja vieles zu dem Infektionsrisiko und auch zu diesen ganzen Bedingungen dort gesagt und auch zu der grundrechtlich Einschätzung, ne? Also grundrechtlich EU-Aufnahmerichtlinie und die ganzen wie soll man sagen, Schutzgesetze, die es ja auch gibt, dass die durch diese Art der Unterbringung verletzt sind. Und insofern hätte ich gehofft, dass mit dieser einen Entscheidung, die der Landkreis verloren hat, einfach auch noch mal so ein Umdenken beginnt. Weißt du, dass man sich dann so nimmt und sagt, okay, hier haben wir die Liste. Man fragt die Willkommensinitiativen, kennt ihr auch noch Menschen, die in diese Risikogruppen fallen? Und dann hat man eine Liste von Leuten und sagt, so, jetzt überlegen wir uns, wie wir die während der ganzen Pandemie geschützt unterbringen. Und da hätte es Möglichkeiten gegeben, aber das findet auch nicht statt.
Und das Urteil ist jetzt schon wieder ein gutes halbes Jahr alt.
Ja,
Ja,
das ist
also man hätte durchaus Zeit gehabt, jetzt auch zu reagieren.
auf alle Fälle. Und da kann man ja auch einen Ideenpool machen, wo bin ich mir sicher, dass auch Kirchengemeinden hätten sich überlegt, wo sie Platz haben. Man hätte Pensionen nutzen können, die ja alle frei sind, die Hotels sind auch alle frei, ne? Also weil kommen ja keine Touristen. Und insofern denke ich auf jeden Fall, dass es Möglichkeiten gegeben hätte und auch gibt, nach wie vor, die einfach nicht genutzt werden.
Ja.
So stellen wir weiter Anträge, verweisen auf dieses Urteil und ja, und natürlich stellt sich die Frage, wann klagt der Nächste, ne?
Ja.
Aber ich wollte.
Jetzt habe ich dich mit meiner Frage wieder abgehalten. Du wolltest da mal zwei Stellen, die, sage ich mal, weniger juristisch formuliert sind, einmal
Ja, ich
vorlesen.
hoffe es jedenfalls.
Ja, also es ist sicherlich kein, ich habe es ja auch mal gelesen, so stellenweise. Ich würde es mir jetzt nicht auf den Nachttisch legen, sage ich mal. Aber
Nein, auf keinen Fall.
es ist schon spannend, auf jeden Fall.
Ja, aber ich wollte einfach nur sagen, dass dann eben so ein Gericht, was ja nun auch kein virologisches Institut ist, sondern mal aus einer juristischen Perspektive auch sagt, dass die Antragstellerin, das ist jene Frau, die geklagt hat, in der Unterkunft ist, unterliegt in der Gemeinschaftsunterkunft Ruppiner Chaussee 19 in Hennigsdorf einem erhöhten Risiko einer Infektion mit Covid-19. Also es ist einfach eine Feststellung, ja, das Risiko ist erhöht. Aufgrund der Unterbringung einer Vielzahl von Personen auf relativ engem Raum wird generell von einem erhöhten Infektionsrisiko ausgegangen. Und dann kommt eben auch noch mal genau die Zahlen, die du eben schon gesagt hast. Damit betrug die statistische Wahrscheinlichkeit, ne, einer Infektion in der Gemeinschaftsunterkunft 16,46%, während sie im Landkreis Oberhavel zu dem Stichtag, also bei zeitlich fortgeschrittenem Infektionsgeschehen, nur bei 1,54% lag. Ne? Das sind diese Zahlen, das sind ja einfach auch Tatsachen. Es geht ja jetzt hier nicht um unterschiedliche Sichtweisen oder Meinungen, sondern es sind Fakten. Und das finde ich nochmal ziemlich deutlich, dass das hier so festgehalten wurde und eigentlich bedauerlich, dass der Landkreis dazu verpflichtet werden musste, juristisch, und dass das nicht vorher schon anders gelungen ist. So, ne? Und vielleicht noch diese Stelle, also wie genau die sich das angeguckt haben, und so ist auch mein Eindruck, der Flur im Haus 6, in welchem die Antragstellerin bis zum 10. Juni untergebracht war, weist eine Breite von 2 Metern auf. Unter diesen Umständen ist die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern zwischen zwei Personen zwar objektiv möglich, insbesondere wenn sich zwei einzelne Personen begegnen und jede von ihnen sich sehr nah an die Wand quetscht, sag ich mal, also sehr nah an der Wand bewegt. Das Gericht geht jedoch davon aus, dass in einem Haus, in dem nach Angaben des Landkreises aktuell 72 Personen untergebracht sind, häufig mehr als zwei Menschen im Flur unterwegs sind, wobei es dann eben auch vorkommen kann, dass Personen nebeneinander laufen und andere Personen überholen. Und dann ist dieser Mindestabstand nicht mehr gewährleistet. Mhm. Und das ist ja eigentlich eine Feststellung, die gilt für alle, ne? Und das zeigt einfach, dass diese Unterkünfte, so wie sie gebaut und zurzeit aussehen, einfach nicht geeignet sind. Und das ist schon, finde ich, eine sehr viel tiefer gehende Erkenntnis, aus der auch ein Umdenken und vor allen Dingen auch Umhandeln passieren müsste.
Das heißt, dieses Urteil hat eigentlich eine gewisse Strahlkraft, die auch dann auf das Gesetzeswerk und ja auch auf die Politik und auf die Verwaltung eigentlich ausstrahlen müsste. Aber
ja,
du hast nicht so das Gefühl, also das ist jetzt mein Gefühl, du hast nicht so das Gefühl, dass das so was ins Rollen gebracht hat. Wie ist das auf der Landesebene? Also ich meine, diese Mindeststandards, die stehen doch in dem Landesaufnahmegesetz.
Genau, genau.
Ist da irgendwo was in Gange, dass die
ja.
Regierungskoalition da irgendwo sagt, okay, wir nehmen das Urteil mal zur Kenntnis und müssten vielleicht auch an dem Gesetzeswerk was ändern?
Ja, zur Kenntnis haben sie es genommen, das Urteil, aber haben eigentlich ähnlich gesagt auch Einzelfall. Damit kann man sich ja leicht machen, ne? Aber ich meine, es sind ja über den Einzelfall hinaus Feststellungen hier gemacht worden, ne? Die auch auf andere zutreffen. Und zurzeit wird dieses Landesaufnahmegesetz gerade evaluiert. Wir wissen, oder ich weiß nicht genau, ob es nur evaluiert, sondern oder vielleicht auch verändert werden soll. Und da hast du vollkommen recht. Also diese Mindeststandards, die da vorgeben, 6 Quadratmeter pro Person, beinhalten ja eine Mehrfachbelegung. Also und so ist auch die Erstattung des Landes an den Landkreis, ne? Insofern kann man auch sagen, der Landkreis ist da natürlich nicht alleine für verantwortlich, sondern das Land müsste dringend diese Mindeststandards verändern und müsste dringend noch mal sehr viel deutlicher die Wohnungsunterbringung auch gesetzlich fordern. Das ist zwar schon beinhaltet, dass besonders Schutzbedürftige eigentlich gar nicht in diesen Unterkünften sein sollten. Und ich weiß nicht, im Koalitionsvertrag steht, Kinder dürfen nicht länger als ein Jahr in solchen Unterkünften sein. Aber es wird eben einfach auch nicht viel von Landesseite dafür getan, dass das dann auch wirklich nicht so stattfindet, ne? Also das, insofern ist das Land mindestens genauso in der Pflicht. Aber auch der Landkreis Oberhavel, der ja immer sagt, ja, das Land gibt uns das vor mit dem Mindeststandard. Ich meine, Dennis, der Landkreis hat Geld. Das ist kein armer Landkreis. Der könnte natürlich auch aus eigener Verantwortung da andere Bedingungen schaffen. Das ist auf jeden Fall auch so. Und ich weiß nicht, der Kreistag, einige im Kreistag sind ja darum sehr bemüht, aber haben auch nicht die Mehrheit. Mal gucken, wie das, in welche Richtung das weitergeht. Die Initiativen sind dran, keine Ahnung.
Trübe Aussichten, also so ein bisschen.
Es ist sehr behäbig und die Interessen an diesen großen Unterkünften, wo auch irgendwelche Gesellschaften des Landkreises, Holding oder wie die alle heißen, beteiligt sind, scheinen da einem grundsätzlichen Umdenken auch entgegen. Und das ist natürlich in der Stadt Potsdam eine andere Situation. Da ist die Stadt nicht selbst Träger der ganzen Unterkünfte, sondern vielleicht externe Träger und ja, das ist, vielleicht kann man so ein bisschen mit Potsdam dann auch mehr in das Land reinwirken. Mal sehen.
Dann behalten wir das weiter im Blick. Simone, vielen Dank, dass du uns das alles ein bisschen erklärt hast. Das war wirklich spannend, war sehr interessant. Und ich hoffe einfach, dass du uns hier im Podcast vielleicht sogar öfter mal besuchen kommst, weil ich glaube, das lohnt sich, dir zuzuhören, weil du eben auch ja, diese 25 Jahre Erfahrung hast. Und also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und, ich freue mich, wenn du irgendwann mal wieder dich hier zuschalten lässt.
Gerne, Dennis. Also mir hat es auch Spaß gemacht und lass uns weiter im Gespräch bleiben. Sehr
so
gerne.
Machen wir das.
Ja, mach es gut.
Ja, ihr lieben Podcast-Menschen, da sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Episode von Engagement und Air angekommen. Zwei weitere Folgen sind bereits in Planung. Ich hoffe, ihr bleibt uns da ganz treu. Wie immer gilt, schreibt uns gern für Feedback, Anregungen, Ideen an kontakt@willkommen-in-oranienburg.de. Alternativ geht auch Instagram oder Facebook. Mein Name ist Dennis Bichrusi. Macht's gut. Tschüss.